Schönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Heute ist Samstag, der 4. Juli, und wir haben uns zu einem Tag der Achtsamkeit im Achtsamkeitszentrum München versammelt. Und ich möchte ein paar Gedanken mit euch zum Thema Freude und Glück in schwierigen Zeiten teilen. Vor ein paar Wochen war ich in Augsburg. Ich hatte gehört, dass die Augsburger Sangha sich im Sommer gerne in einem Park trifft und den Meditationsabend im Park macht. Das Programm ist natürlich anders. Es beginnt also mit einer längeren Gehmeditation. Dann kommt man zu einem Platz, wo man auf Baumstämmen sitzen kann. Dort wird noch im Sitzen meditiert. Dann gibt es eine Gesprächsrunde. Dann wurden ein paar Lieder gesungen und dann wurde noch eine Gehmeditation gemacht, zurück zum Ausgangspunkt. Das Ganze ist in einem sehr stadtnahen Park oder Wald. Das ist so ein Zwischending zwischen Wald und Park mit sehr schönen alten Bäumen. Ja, und das hatte ich gehört und das wollte ich einfach mal erleben. Gut, und dann war ich dort, habe mitgemacht natürlich bei der Gehmeditation und dann dann sind wir zum Platz gekommen, wo wir uns hingesetzt haben, auf diesen Baumstämmen. Ja, ich musste erstmal schmunzeln, wie Frank gesagt hat. Und jetzt gehen wir eine Viertelstunde in die Stille. Ich musste schmunzeln, weil die Vögel so schön gesungen haben. Ich habe mir gedacht, ja, was heißt Stille? Gerade wunderschönstes Vogelkonzert. Aber gut, innere Stille, ruhig sitzen, geistig still, ja, und die Vögel sind da, die Bäume sind da, alles wunderschön. Und ja, rückblickend, also kurz nach Beginn der Meditation, habe ich an den Krieg denken müssen. Ich denke rückblickend, es war schon Frank, weil nämlich die Stelle, wo sie dort sitzen, ist direkt neben einem Bombentrichter. Das ist jetzt eigentlich nichts Erschreckendes, weil ich hätte ihn nicht als Bombentrichter erkannt, aber Frank hat es gesagt. Also war klar, dieses Loch dort ist ein Bombentrichter. Und in dem Augenblick, wo ich da sitze und einfach das Sitzen genieße, und es ist so schön, wie die Vögel singen und die Bäume so schön, und ich denke dran, ja, und jetzt sind auch Nachrichten etwa, ne? Es war so gegen 8 Uhr Nachrichten und es wird wieder ein Bild gezeichnet von einer Welt, die ertrinkt im Krieg und Gewalt. Und ja, und ich fragte mich erstmal der Gedanke, ja, welche Wirklichkeit ist jetzt wirklich richtig? Ja, das ist so krass, ne, wenn man sich überlegt, was da für Bilder waren im Fernsehen wahrscheinlich. Und wie mein Erleben in diesem Augenblick war, es war schon ein krasser Unterschied. Aber gut, ihr wisst es schon, es ist halt einfach so. Die Welt ist so unglaublich vielfältig. Es ist zu verschieden, und der Krieg war ja auch da, ist nur schon 80 Jahre her, aber da ist die Bombe direkt neben unserem Sitzplatz runtergefallen. Also egal, wenn wir in der Zeit oder im Ort uns wegbewegen, kann die Wirklichkeit eine ganz andere sein. Und der zweite Gedanke war, ich habe gespürt, wie meine Freude gelitten hat unter diesem Gefühl, dass anderen Menschen jetzt gerade so schlecht geht. Es war so ein mulmiges Gefühl, es war ja so nicht ganz geheuer, es war schwer greifbar, ne? So ein bisschen war aber schon etwas von einer Schuld, von dem Gefühl, dass irgendetwas ungerecht ist, dass ich jemand etwas weggenommen habe, so. Ohne dass ich es aber wirklich klar gesehen habe. Ja, und das ist ein interessantes Thema, ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das auch schon mal gespürt habt, aber das ist ein interessantes Thema. Und beim späteren Nachdenken drüber, was da eigentlich los war und was der Grund ist, ist mir auch als nächstes aufgefallen, das hat schon was mit der Freude zu tun. Weil eine ähnliche Situation ist ja, wenn ich sage einfach so wie heute, ich bin pumperl gesund, mir geht's wunderbar, und jemand erzählt mir von einer Krankheit, die er gerade hat. ist es nicht so, dass ich mich schlecht fühle, dass ich bin gesund und der andere ist krank. Ich meine, natürlich ist nicht schön, dass die andere Person krank ist, aber die Idee sozusagen, dass es nicht in Ordnung ist, dass ich gesund bin, während die andere krank ist, die Idee ist mir noch nie gekommen. Ja? Also es ist schon irgendwas mit der Freude. Da ist was Eigenes. Und ja, und dann kam mir die Erinnerung, irgendwie habe ich mich dann beschäftigt, ja, wie ich aufgewachsen bin, an meine Kindheit. Und also wir waren damals, wie ich ein kleines Kind war, waren wir zwei Kinder. Später ist noch ein Bruder dazugekommen, das war aber sehr spät, ein Nachzügler. Also meine Schwester und ich, und wir waren fast gleich alt und wir waren dann eigentlich immer, wie ich ein Kind war, zu viert. Und wir haben sehr viel Gesellschaftsspiele gemacht, so wie Schwarzer Peter, Mensch, ärgere dich nicht, Rommi, Kanaster, Doppelkopf und Schach. Habe ich alles in meiner Kindheit zu Hause erlebt. Und und diese Spiele haben ja etwas gemeinsam. Ne? Das nennt man sich in der Spieltheorie, die sich damit beschäftigt, wie man strategisch geschickt sich in Spielen verhält. Die erkennen, dass diese Spiele eine Gemeinsamkeit haben und die heißen Nullsummenspiele. Und zwar, das eigene, das kann man aber auch einfacher sagen, was null damit gemeint ist. Es ist so, in diesen Spielen ist eigentlich immer der Witz der, was ich gewinne, muss der andere verloren haben. Ja, also wir können nicht beide gewinnen. Ja, wir können nicht gemeinsam etwas Tolles schaffen, ja, was nicht da war, sondern in diesem Spiel gibt es immer, ja, man muss Erster sein, aber dann ist der andere Zweiter. Ne? Oder man kämpft um den Kuchen, ja, beim Skat um die Stiche und so. Ne? Und ja, wenn ich einen Stich habe, haben die anderen nicht und so. Ne? Und beim Schach ist es ganz offensichtlich. Da wird es schon so programmiert, dass die Bewertung für Weiß ist genau negativ, das Gegenteil von der Bewertung für Schwarz. Es ist halt so, ja. Und beim schwarzen Peter ist ja sogar so, dass dieses, ja, und das bedeutet aber, des einen Freud ist des anderen Leid. Das sagen wir schon so, als ob es ein Weisheitsspruch wäre. Aber in den Spielen ist es so. Des einen Freud ist des anderen Leid. Bei all diesen Spielen. Und beim schwarzen Peter ist es ja eigentlich sogar wichtig, dass man das weiß, weil es hilft ja bei der Strategie, bei dem Spiel. Ne, weil wenn ein Kind vom anderen eine Karte zieht, ja, man kennt Schwarzer Peter alle, ne, oder? Nee, manche nicht. Okay, es kann man ganz kurz erklären. Es ist halt, es sind immer so Pärchen von, also jedes Kind hat ein paar Karten und die Karten sind immer, da gibt's immer von jeder Karte, von jedem Bild zwei gleiche und dann gibt's noch eine zusätzliche Karte, das ist der Schwarze Peter. Und wenn ein Kind zwei gleiche hat, kann es es ablegen. Und wer keine Karten mehr hat, hat sozusagen nicht verloren. Und wer am Schluss den schwarzen Peter hat, hat verloren. Okay, also es geht darum, nicht den schwarzen Peter zu haben. Ne? Also weil alle anderen Karten, das gleicht sich irgendwann aus und man hat dann zwei und legt sie ab. Also nicht den schwarzen Peter. Und beim schwarzen Peter ist ja für die Strategie. Und wenn ich dran bin beim schwarzen Peter, muss ich bei einem Kind meiner Wahl eine Karte ziehen und weiß nicht, welches ist. Wenn ich Pech habe, ist der schwarze Peter. Und eine Strategie bei dem Spiel ist, dass man natürlich beobachtet, wenn ein Kind beim anderen zieht, die Gesichter beobachtet. Ja? Und wer den schwarzen Peter zieht, ne, da sieht man, das eine freut, also das eine Kind erleichtert, ach, toll, hat den schwarzen Peter. Und das andere Kind, oh Mist, jetzt habe ich das Problem am Hals. Ja? Und das ist deswegen wichtig, weil ein kluges Kind wird ja dann bei dem Kind, was gerade das Gesicht verzogen hat, weil es einen schwarzen Peter hat, da wird es dort nicht ziehen, ne, weil das ist ja gefährlich. Bei den anderen ist es sicher, ne, kann nichts schief gehen. Okay, also, wir wollen das jetzt nicht vertiefen, aber der Punkt ist einfach, wenn ich etwas gewonnen habe und mich darüber freue, gibt es immer eine oder mehrere Personen, die deswegen traurig sind. Und ja, und das habe ich in meiner Kindheit unheimlich oft erlebt, weil es in diesen Spielen immer so läuft. Ja, und ich habe so den Eindruck, das ist so eine gewisse Konditionierung, ja, das steckt drinnen. Und es ist ja wichtig, so Konditionierungen, die uns später das Leben schwer machen, zu erkennen, weil wir können uns ja auch wieder wegbewegen davon. Ne? Übrigens, die Spiele meiner Kindheit waren alles Nullsummenspiele. Im Prinzip ist es bei uns in der Gesellschaft auch so. Es gibt aber auch andere Spiele, das habe ich erstmals in Plum Village kennengelernt, die nennt man dann kooperative Spiele. Ja, wo im Grunde alle, die am Spiel teilnehmen, durch Kooperation sozusagen einen Wert schaffen können, also mehr gewinnen können. Ja, und das ist so etwas, ja, ich sag mal, eine Lektion, die ich in der Art, wie halt meine Kindheit organisiert war, gelernt habe. Jetzt ist aber die Frage, wie ist es im richtigen Leben? Also ich war ja viele Jahre Vertriebsingenieur, so möchte ich es mal kurz beschreiben. Das heißt, ich war viel draußen die meisten Kunden waren industrielle Kunden, also in Fabriken in ganz Deutschland. Es ging um Software, aber das ist jetzt nicht das Thema. Hab mit denen halt über ihre Probleme geredet und über die Möglichkeiten unserer Software. Und dann war das eigentlich, es war fast immer so, dass die dann nachher, wenn man sich halt die Zeit genommen hat und geredet hat, 2-3 Stunden, dann wollten sie noch kurz das Werk herzeigen. Ne? Und ja gut, habe ich noch eine halbe Stunde Werkführung bekommen oder auch eine Stunde, je nachdem, wie die Zeit war. Ne? Und habe Unmengen Werkzeugen gesehen. Ja, und dann ist so eine typische Situation und irgendwann sagen sie stehen und sagen, ja, und das ist jetzt eine neue Maschine und wir sind so stolz und ich meine, die waren natürlich teuer, aber die ist so gut, ja, und was weiß ich, höhere Qualität und dann kriegen sie bessere Preise oder ist jetzt effizienter und sie sparen Geld. Also erzählen halt, wie stolz sie auf die Maschine sind und wie schön es ist, dass sie die haben. Aber ich bin ja viel rumgekommen, ne? Ich meine, ich habe mir nicht viel dabei gedacht und dachte, okay, gut, ist die so und so Maschine mit dem und dem Zweck von der Firma so und so. Nur ist es natürlich dann auch vorgekommen, dass ich ein paar Monate später bei dieser Firma so und so war. Ne? Und dann will man ja auch immer was Nettes sagen. Ne? Und wenn ich dann bei der Werksführung bin, dann sage ich, ja, und wissen Sie, vor ein paar Monaten, da war ich bei der Firma so und so und die haben eine Maschine von euch. Ja, und dann haben die gestrahlt und gesagt, ja, da sind wir froh, die haben wir vor 2 Jahren als Kunde gewinnen können und schön, dass sie das gekauft haben und die haben das tolle Modell so und so. Und ich frage mich dann, und wer hat jetzt gewonnen und wer hat verloren? Niemand. Es war eine Win-Win-Situation. Ja, alle, die einen sind froh, dass sie diese Maschine verkauft haben und dafür Geld gekriegt haben. Und die anderen sind der Meinung, dass sie für das Geld etwas bekommen haben, was ihnen mehr wert ist als das Geld. Also haben beide gewonnen. Und das ist eigentlich der Kern unseres Wirtschaftslebens im Handel. Das ist der Normalfall. Natürlich gibt es Sonderfälle, wo jemand einen anderen über den Tisch zieht und so. Es gibt schon Sonderfälle, wo sich jemand irrt beim Kaufen. Aber im Prinzip, Normalfall ist es so. Und nicht nur bei den Maschinen, ist genauso, wenn Verbrauchsmaterialien gekauft werden, Bauteile, oder wenn wir was kaufen. Ich meine, wenn wir ein neues Kleidungsstück kaufen, oder? Ich meine, es kostet Geld, aber im Grunde denken wir uns, es ist es uns schon wert. Sonst würden wir es ja nicht kaufen. Und die Verkäufer freuen sich auch. Also unser Wirtschaftsleben basiert eben auf Win-Win-Situationen und nicht auf Gewinn und Verlust. Ja, und jetzt um zurückzukommen auf die Themen, die uns interessieren. Wie ist es bei den Dingen, die uns interessieren, wie Freude, Glück, Lächeln? Ja. Wie entsteht Freude? Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt zurückkomme zu dem Meditationsabend in Augsburg, natürlich entsteht Freude. Ich sitze da schön auf meinem Baumstamm, oder auf einem Baumstamm, weil ich nicht unbedingt meiner, aber auf einem Baumstamm, die Vögel singen, ich kann ruhig sitzen, es ist angenehme Temperatur, es sind so schöne Bäume da, die Sangha ist um mich herum. Freude entsteht einfach in uns. Das ist etwas, was wir hervorbringen, weil ein Vogel so schön singt, weil eine Blume blüht oder weil wir die Bewegung genießen. Ihr wisst ja alle, ich mag sehr gern Gehmeditation. Ich mag das einfach, dieses entspannte Gehen und im Hier und Jetzt sein. Da entsteht Freude. Wenn wir uns bewusst sind, dass es uns gut geht. Und Freude kann auch entstehen, weil wir einen anderen Menschen sehen, der sich freut. Freude ist etwas Ansteckendes. Es gibt ein schönes Gedicht, was bei uns in der Sangha gerne geteilt wird. Das heißt Der Wert eines Lächelns. Und da ist es sehr schön und poetisch dargestellt. Das Anmutigste auf dieser ganzen Welt ist ein Lächeln. Es kostet nichts, doch erreicht es viel. Es bereichert diejenigen, die es bekommen, ohne dabei jene zu verarmen, die es geben. Es kommt unerwartet, blitzschnell, und die Erinnerung kann ewig bleiben. Niemand ist so reich, dass er ohne es auskommen könnte, und niemand so arm, dass er nicht von dieser Wohltat bereichert würde. Und weiter unten dann noch ein wichtiger Aspekt. Und sein wahrer Wert liegt in der Tatsache, dass es niemandem etwas Gutes tut, solange es nicht weggegeben wird. Ein Geschenk an die Menschheit wertvoller als Gold. Sehr, ich habe also gekürzt, ne? Ich habe ein paar Absätze weggelassen. Sehr schönes Gedicht. Das ist jetzt aufs Lächeln bezogen, aber es ist mit der Freude genauso. Es ist mit der Freude genauso. Freude, Glück, Lächeln sind eben keine begrenzten Ressourcen, um es jetzt mal wieder theoretisch auszudrücken, um die wir uns streiten könnten oder müssten. Im Gegenteil. Diese Freude, Glück und Lächeln, um die nochmal zu benennen, aber es gilt auch für die anderen, unsere guten Eigenschaften der Menschen, sind das Ergebnis eines gesunden Lebens. Ich meine, es kann sein, dass wir es nicht hervorbringen können, weil wir in Schwierigkeiten sind, klar. Aber sie sind ein natürliches Ergebnis eben eines gesunden Lebens, so wie die Blume eine Blüte hervorbringt. Es kann sein, dass sie nicht blüht. Es kann passieren, wenn sie Probleme hat, zu wenig Wasser kriegt, zu viel Sonne, keine Ahnung. Ja, es kann sein. Aber wenn die Blume vernünftige, gute Bedingungen kriegt, die halbwegs gut genug sind, wird sie blühen. Und genauso ist es bei uns. Ich habe 3 Kinder großgezogen und jetzt habe ich 3 Enkel. Ich habe keinem Kind beibringen müssen, wie man sich freut. Die haben es alle gezeigt, dass sie es können. Sie haben es einfach drauf. Ja, es ist, und es ist ein Geschenk für die Welt. Es ist so wichtig, gerade in Zeiten, wo wir uns runterziehen lassen von den Schwierigkeiten, die es allerdings auch immer gab und die es auch heute gibt, an gewissen Stellen der Welt, an gewissen Teilen auch bei uns, auch in unserer Stadt, in unserer Umgebung, gibt es Unglück. Aber umso wichtiger ist es, dass wir eben ein gutes Leben führen, ein Leben voller Freude, ein Leben voller Zufriedenheit, weil wir damit ja den anderen auch ein bisschen helfen, weil wir zeigen, man kann auch in diesen Zeiten, an dieser Stelle der Welt, kann man zufrieden sein und glücklich sein. Und das gibt zumindest Hoffnung und Zuversicht. Ja? Da entsteht der Wunsch bei anderen Menschen. Ist das Schlimmste, was passieren kann, ist eben die Hoffnungslosigkeit, dass man denkt, das Leben, also jetzt sagen wir mal Menschen, die in einem Krieg leben. Ja? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie denken, das ist ganz normal so. Das ist immer so. Ja? Wenn die Hoffnung schwindet, dass das aufhört, dass alles wieder gut wird. Das ist das Schlimmste. Und deswegen ist es, da, und da helfen wir, wenn wir gut leben und natürlich für unsere Umgebung. Ich meine, das ist klar, manchmal wird unser Land kritisiert, dass so viele Leute so miesepetrig rumlaufen. Naja, dann also, schauen wir mal, dass wir uns mehr freuen. Und das auch zeigen und teilen. Ja, ja, das ist vielleicht noch ein interessanter Exkurs. Das mit dem Teilen ist so ein Thema, was mich immer mal wieder beschäftigt hat. Es ist ja so, dass es in vielen Religionen, auch im Christentum, gibt es so dieses Ideal dieses Einsiedlers. Und es wird durchweg positiv gesehen, ja. Und viele Menschen haben das gemacht. Also, man hat das, ja. Und hat es positiv gesehen. Und das Interessante ist, im Buddhismus ist es nicht so. Es gibt zwar Einsiedler, aber im Grunde wird es nicht als Vorbild dargestellt. Es gibt das Vorbild schon des Rückzugs, aber immer steht dann dabei und am Schluss geht dieser Mensch zurück auf den Marktplatz. Wird nicht gesagt, warum. Ja, aber eigentlich genau deswegen vielleicht. Ja, um eben Einsichten, Weisheit, Lebensfreude, Stabilität zu teilen mit den anderen Menschen. Sonst hat ja niemand was davon. Ja, der Nutzen für die anderen entsteht ja erst in dem Augenblick, in dem man wieder in Bezug geht zu den anderen. Das heißt also, der Gedanke, dass Rückzug hilfreich sein kann für die eigene Entwicklung, gibt's im Buddhismus auch. Aber immer, dann kommt der zweite Gedanke, aber wenn man sich positiv entwickelt hat, dann ist es ja die Aufgabe, fast die Pflicht, zurückzukommen zu den anderen und zu teilen. Und das finde ich sehr schön und sehr richtig und wichtig. Ja, Tai ist natürlich da ganz klar auf dieser Linie. Er sagt zum Beispiel, Freude ist eine Nahrung, die wir und die Erde brauchen, um zu überleben. Also macht gleich den ganz großen Sprung, ne, von wir und die Menschheit und die ganze Erde. Ja, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das sage ich jetzt dann schon den Gedanken zu Ende doch noch. Ich persönlich bin der Meinung, dass unsere Praxis und Lehre tatsächlich sehr wichtig und hilfreich ist, eine Maßnahme ist, die hilfreich ist gegen den Klimawandel. Ja, das ist jetzt ein ganz großer Sprung. Ne? Warum? Weil ein ganz großes Problem von uns ist, dass wir im Grunde, die vielen Menschen in unserer Gesellschaft, ja, die meine ich jetzt, leben aus dem Gefühl eines Mangels heraus und dem Gefühl, sie brauchen einfach mehr, ne, in Klammer, um glücklich zu sein, weil sie es nicht sind. Ja, das ist der Punkt. Sie sind nicht glücklich. Das ist Fakt, das will ich auch gar nicht kritisieren. Also viele Menschen sind nicht glücklich. So. Und dann überlegen sie sich, was könnte es sein? Und dann fällt ihnen nichts Besseres ein wie größere Wohnung, besserer Job und mehr Geld und sowas, ja? Und das führt letztlich zu dieser Gier. Also Buddha sagt immer Gier. Oder so wird es übersetzt. Es ist schwer, anders zu übersetzen. Wir sagen dann immer, ja, wir sind ja nicht gierig. Aber ja, das liegt nur an dem Wort. Das ist so krass. Wir verwenden es nicht gerne im Deutschen, das Wort Gier. Wir verwenden es ja auch fast nicht, weil es so krass ist. Ne? Aber was der Buddha meint, ist, etwas ganz weit Verbreitetes. Das ist dieses sich sehnen, ja, weil man glaubt, dann wird man glücklich, wenn man das und jenes noch hat. So. Und deswegen können wir nicht verzichten, können wir nicht Dinge loslassen. Deswegen fällt es uns so schwer, wenn uns jemand sagt, fürs Klima wäre es doch besser, du fliegst weniger oder du isst kein Fleisch mehr. Einfach nur ein paar Beispiele, ja. Und das fällt uns so schwer. Also jetzt, meine ich mit uns nicht jetzt die Runde, wie ihr sitzt. Ich glaube, dass viele schon auf vieles verzichten konnten. Aber der Punkt, warum wir es nicht können, ist, weil wir zu wenig Freude und Glück in unserem Leben empfinden. Weil wenn wir das tun würden, einfach, indem wir auf einem Baumstamm am Abend mit Freunden in einem Wald sitzen, versteht ihr, dafür braucht man nicht viel Geld. Ja, doch keinen guten Job. Und so. Also, das ist der Punkt. Und deswegen setzt unsere Lehre eigentlich am Kern an, am Kern dieser Giergesellschaft. Wir müssen es lernen, Freude und Glück in diesen ganz einfachen Dingen des Alltags zu erleben. Und das ist heißt Lehre von Anfang bis Ende. Das ist jetzt nur meine Theorie drüber. Ne? Ich habe jetzt einen Theoriesatz drüber gemacht. Aber es ist alles voll. Und um das zu schaffen, ja, Freude ist also ein, ja, vielleicht da noch ein paar Gedanken zum Thema Freude. Wie können wir sie entstehen lassen? Ja? Also wir waren jetzt dabei, in schwierigen Zeiten ist also besonders wichtig, dass wir Freude entstehen lassen können. Ich habe mich in der Vorbereitung für dieses Wort entstehen lassen entschieden. Natürlich kann man sagen, erzeugen, aber das klingt mir viel zu brutal. Kultivieren wird oft verwendet. Ich habe mich für das entschieden, weil es mir so wichtig ist, dass wir sehen, dass es eigentlich natürlich ist, Freude am Leben zu haben. Es ist natürlich. Es entsteht eigentlich ohne besondere Bedingungen. Eigentlich, worum wir uns tun können, was wir tun müssen, ist eigentlich nur Dinge wegräumen, die uns daran hindern, Freude zu empfinden. Das ist es in Wahrheit. Das will ich damit ausdrücken. Ja? Ja, eine, und da möchte ich vielleicht jetzt noch ein paar Gedanken noch mit euch teilen. Keinen jetzt zu tief, weil ihr werdet immer wieder unsere Praxis finden. Ich meine, es kommt jetzt nichts Neues, was ihr nicht schon mal gehört habt. Ich ordne das nur anders. Also ich sage, es ist völlig normal, dass Freude entsteht. Und wenn sie nicht entsteht, dann liegt es eben daran, dass wir das behindern. Zum Beispiel durch die Gewohnheit, alles schnell erledigen zu wollen. Ja, wie? Dann entsteht keine Freude, wenn ich mich beeilen muss. Ja, oder? Also beeilen ist eigentlich, ich meine, schnell gehen kann Freude machen. Ne? Ich denke daran, wie ich einmal voller Freude. Ich habe mich schon gefreut. Ich bin eigentlich am Zug nachgerannt. Ja, also eigentlich, ich wollte unbedingt den Zug noch erwischen. Aber es ist Freude aufgekommen. Aber sicherlich auch deswegen, weil ich die Sorge, den Zug nicht zu erreichen, losgelassen hatte und mich einfach daran gefreut habe, dass ich noch so rennen kann. Ja, also es war vor wenigen Jahren. Ja. Ah ja, ist ja nicht selbstverständlich. Und dann habe ich gedacht, boah, super toll. Schön, und habe ein bisschen Spaß am Rennen gehabt. Und nachher war ich dann fürchterlich außer Pust. Haben wir gedacht, das ist vielleicht jetzt doch übertrieben. Aber es war einfach die Freude, der Spaß am Rennen. Ja, also Rennen kann schon Spaß machen. Aber ja, aber Rennen, genau. Ne? Und sich beeilen, ne, das ist nicht unbedingt das Gleiche. Ne? Sich beeilen, da ist dieser Druck dahinter und die Sorge, was passiert, wenn man nicht schnell genug ist, ne? Und so ist der Druck. Das ist ein Aspekt. Also dieses alles schnell erledigen wollen zieht sich durch unsere ganze Kultur und also gerade bei uns in Deutschland, denke ich mal. Ne? Ich höre manchmal, dass in anderen Ländern manches anders ist, aber bei uns ist es ganz extrem. Alles soll effizient gemacht werden. Wir machen jetzt in der Mittwochsgruppe gerne Teammeditation. Und da kommen Leute zum ersten Mal zur Teammeditation. Und das ist so lustig, praktisch jedes Mal kommt einer auf eine Idee, wie man das effizienter machen kann. Und ich sage, Leute, es geht nicht darum, dass jetzt jeder schnell eine Tasse Tee kriegt. Das ist eine Meditation. Ja, und statt dass sie geführt ist durch Worte, machen wir halt eine Show mit Teetassen, die rumgehen und jeder schaut den anderen an und gibt weiter. Ne? Das ist halt so, ist Meditation. Ne? Also. Ja, so ist unsere Kultur. Ja, eine andere Geschichte, mit der wir verhindern, dass wir Freude an dem haben, was wir gerade tun, ist, ja, dass wir an was anderes denken, als wir gerade tun. Das Wesentliche der Gehmeditation ist, dass ich beim Gehen ans Gehen denke. Einfach mich spüre, die Beine spüre. Ne? Ich freue mich regelmäßig, wenn ich merke, dass die Schritte weicher werden, ruhiger, gleichmäßiger, geschmeidiger werden. Und das tun sie, wenn ich eine Zeit lang einfach nur zuschaue, während sie ist. Ich muss gar nichts machen. Also ich bemühe mich nicht, irgendwie besonders die Schritte zu lenken, aber ich merke, wenn ich zuschaue, also wenn ich spüre meine Schritte, dass sie dann geschmeidiger werden im Laufe der Zeit. Und dann freue ich mich. Schön. Und wie schön ich da gehe. Und ja, es ist einfach schön zu gehen. Dann schaue ich wieder um. Ich denke, ja, auch schön. Alles schön. Ja? Also, das ist eben Achtsamkeit, ja? An das tun, was wir denken. Ein anderer Punkt, mit dem wir uns die Freude an Tätigkeiten nehmen können, ist die ganze Zeit das Ziel vor Augen haben. Das ist jetzt ein bisschen verbunden mit den vorigen Punkten, aber nicht unbedingt dasselbe. Ja, wenn ich immer dran denke, wie viel noch zu tun ist. Also man kann dieses Problem erzeugen, obwohl man sozusagen die ersten zwei Punkte beherzigt, die ich genannt habe. Wenn ich immer dran denke, oh, so viel ist noch zu tun. Ihr kennt die Geschichte von Beppo, dem Straßenkehrer. Der gibt in dem Buch Momo, gibt ja der Momo eine Erklärung, wie man richtig eine Straße kehrt. Und da kommt genau dieser Gedanke vor. Er sagt, wenn du die ganze Straße entlang schaust, dann denkst du, oh, es ist so viel, wie soll ich das schaffen? Aber wenn du dann ein Besenstrich, ein Atemzug, ein Schritt, so ungefähr, ne? Ein Besenstrich, ein Schritt, ein Atemzug, dann hast du auf einmal die ganze Straße gekehrt. Ja, und der vierte Punkt ist halt auch ja, typisch für uns. Wir sehnen uns immer nach anderen äußeren Bedingungen. Damit lenken wir unseren Geist ab von dem, was wir tun. Wir erzeugen künstlich ein Gefühl der Bedürftigkeit. Weil wir brauchen ja etwas, ne, um glücklich zu sein. Ne? Thay sagt es so schön immer, da gibt es so ein, im Lotus Sutra ist das, glaube ich, gibt es so eine Geschichte, das ist jetzt eine längere, die erzähle ich jetzt nicht als Ganze, aber wo es letztlich darum geht, dass dieser Sohn da, der einen großen Schatz von seinem Vater bekommen hat, es aber nicht weiß, sich arm fühlt und als Bettler lebt, obwohl er reich ist. Und das zitiert gerne Thay und sagt, ihr benehmt euch, als ob ihr arm wärt. Dabei seid ihr so reich. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir uns sehnen nach anderen äußeren Bedingungen, denken wir uns arm, weil wir sagen uns, okay, das ist meine Lage, aber sie ist nicht gut genug. es ist nicht gut genug, ich brauche noch dieses und jenes, egal was. Dann bin ich arm. Und das fehlt mir ja zu meinem Glück. Und ja, und wir sind aber reich, weil es für uns, weil wir eben diese Fähigkeit haben, Freude zu empfinden, glücklich zu sein im Augenblick, die haben wir und wir haben alle Bedingungen. Es liegt an uns, unseren Geist umzuschalten und die Welt anders zu sehen. Ja, vielleicht zum Schluss noch eine kleine Randbemerkung. Die würde ich jetzt mal fast scherzhaft so formulieren. Thay redet viel öfter von Freude, als wir, in Klammer Deutschen, denken. Manche von euch wissen es schon. Ne? Wenn Thay sagt immer wieder, wenn wir irgendwas machen, enjoy. Ja? Und in der Übersetzung heißt es dann, genieß es. Na, also Meditation, genieß deine Meditation, genieß dein Essen, genieß den Apfel, genieß die Gehmeditation und so alles. Ne? Und der sagt immer, aber enjoy. Und enjoy, ja, kommt von Freude, das hört man sofort. Die komische Vorsilbe kann ich auch aufklären, das kommt nämlich eigentlich aus dem Französischen. Also joy ist ja zwar Englisch, aber es ist nicht Germanisch, sondern es kommt aus dem Französischen, von joie. Und das en ist auch eine französische Vorsilbe, die nur eine Verbindung herstellt, die nicht sehr viel aussagt, also sehr schwammig ist, eine Beziehung macht. Also das heißt Freude dabei, Freude daran, Freude damit, sowas. Wir Deutschen sind da genauer mit den Silben und en ist so ein schwammiges Ding dazwischen. Also das heißt, enjoy heißt einfach und Freude dabei. Also trink deinen Tee. Und habe Freude daran. Das heißt es ganz wörtlich übersetzt, ja? Das ist, was da drin steckt. Und wenn wir genießen, sagen, ja, natürlich, es ist nicht falsch, aber wir übersehen leider, dass Freude drin steckt. Dass er uns darauf hinweist, also wenn wir es im Englischen hören, ist es eben ganz klar, es ist der Hinweis, der bei jedem ankommt, bei jedem Menschen ankommt, ist, ja, mit Freude. Habe Freude daran. Und ja, und du sieh die Gelegenheit. Sieh die Gelegenheit, Freude zu empfinden. Beim Tee trinken, beim Meditieren, beim Gehen. Immer und überall. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten und die Bücher von Thay sind voll davon. Man kann das auch unter den Titel stellen, wie können wir freudvoll leben? Unsere Praxis enthält nichts anderes. Und das ist vielleicht, um das nochmal kurz herauszuarbeiten, ist auch eine Besonderheit bei Thay. Nicht alle Buddhisten sind so. Das wird schon, Buddhismus kann schon anders gebracht werden. Aber bei Thay zieht sich das durch. Also er will nie, dass wir uns abstrampeln, dass wir kämpfen. Ja, wir brauchen auch nicht so viel intellektuell lernen, ne? Nicht so viel Theorie studieren, ja? Sondern einfach lernen, die Dinge, die wir machen, eben auf die richtige Weise zu machen. Und dann, wenn wir das lernen, werden Freude und Glück wie von alleine entstehen. Vielleicht noch ein Wort zum Glück. Glück haben wir im Buddhismus, kommt schon vor, aber nicht so häufig, weil, und es ist auch eh die Frage, welches Glück wir meinen im Buddhismus. Und ich würde sagen, das Glück, was wir meinen, und auch wenn es das höchste Glück heißt, ist einfach nur Zufriedenheit. Vielleicht das noch als Gedanke zum Abschluss. Zufriedenheit. Weil, ja, was wir versuchen zu lernen, ist zufrieden zu sein mit dem, was ist. Und das ist in gewissem Sinn das höchste Glück. Weil jedes Glück, was an etwas abhängig ist, was ist, geht verloren, wenn das verloren geht, was das Glück wichtig war. Versteht ihr? Und im Buddhismus, wenn wir vom höchsten Glück reden, es geht ja immer um Vergänglichkeit, ist das höchste Glück das, was eben dauerhaft ist, was haltbar ist. Und haltbar ist nur die Fähigkeit, zufrieden zu sein mit dem, was ist. Wenn man das mal drauf hat, dann kann man zufrieden sein mit dem, was ist. Und wenn sich dann die Umgebung ändert, ja, dann ist es eine kleine Übung. Aber im Grunde ist es ja wieder die Übung, die man schon mal bewältigt hatte, zufrieden zu sein mit dem, was ist. Und dann ändert sich's wieder und es kommt wieder dasselbe raus. Und deswegen nennt man das höchste Glück. Wenn man das kann, zufrieden sein. Das heißt nicht, dass wir nichts ändern, aber dass wir zufrieden sind. Weil wenn wir zufrieden sind, können wir immer noch auf die Idee kommen, dass es noch besser sein könnte und dass wir vielleicht etwas beitragen können, dass es noch besser wird. Und das probieren wir dann. Ja? Das ist unser Weg. Aber zufrieden sein, das gibt Stärke. Das gibt die Kraft. Und das lässt Freude entstehen. Ja? Das lässt Freude entstehen und eben das Glück, das ist diese Zufriedenheit mit dem Augenblick. Ja, und das ist unsere Übung und das üben wir eigentlich den ganzen Tag. Egal ob bei der Meditation, bei der Hausarbeit, beim Essen, beim Gehen, immer. Ja, und ich denke, das tut uns gut. Und Thay hat auch immer gesagt, es ist so wichtig, dass ihr Freude empfindet, weil dann werdet ihr es immer wieder machen, immer weitermachen. Und das ist es so. Das ist eine große Übung, weil wir halt von unserer das normalerweise nicht gelernt haben zu Hause in der Kindheit, vielleicht sogar ganz andere Dinge, die uns behindern auf diesem Weg, um jetzt mal das konkrete Beispiel von heute zu nennen und mir. Dinge, die uns behindern auf diesem Weg, haben wir vielleicht gelernt und wir brauchen eben lange Zeit, uns da zu lösen und sozusagen neu zu erfinden. Aber wenn wir bei dieser Praxis Freude haben, dann werden wir es gerne weitermachen. Ja, in dem Sinne, viel Freude bei der Praxis.